Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen zu Einfach unterrichten, zur Ausgabe von Gruppe und Spiel mit dem Thema Gerechtigkeit. Was finden Kinder gerecht? Warum sind selbstgemachte Klassenregeln so viel besser? Wie funktioniert das Kinder- und Jugendparlament in Indien? Und eine Möglichkeit, was man gegen Armut, gegen die Ungerechtigkeit durch Armut in der Schule tun kann. Mein Name ist Kathi Ahl und ich wünsche viel Vergnügen. Einfach unterrichten, heute zur Ausgabe von Gruppe und Spiel 1.24 mit dem Thema Gerechtigkeit. Mein Gast ist Holger Hofmann, Geschäftsführer vom Kinderhilfswerk. Hallo, Herr Hofmann.
Schönen guten Tag, Frau Halb.
Sie sind früher Referent für Spielraum gewesen. Sie sind Autor und haben selber ein Kind. Ich höre, wenn ich mit Kindern über Gerechtigkeit spreche, oft den Satz, das ist ungerecht, das ist voll unfair. Das ist ja ein Satz, den Kinder oft sagen in der Schule oder vielleicht auch zu Hause. Die Frage ist, wie kann man denn ein Gerechtigkeitsempfinden entwickeln?
Gerechtigkeit entwickelt sich in erster Linie, glaube ich, durch Vorbilder. Kinder erleben eben glücklicherweise, dass Eltern ihnen gegenüber gerecht sind. Sie sind da sehr empfindlich. Ne? Wir kennen das von Geschwisterkindern, wenn das jüngere oder umgekehrt das ältere Geschwister vermeintlich bevorteilt wird, dann ist das, sagen wir mal so, das wird dann auf die Goldwaage gelegt und entsprechend eine Herausforderung für Eltern, hier Gerechtigkeit zu vermitteln. Es kommt dabei ja nicht immer darauf an, dass man jetzt, man stellt sich ja vor, gerecht ist, wenn man alle immer gleich behandelt. Das ist natürlich schön, aber das kann nicht immer gelingen, das wissen Eltern. Und deshalb ist, glaube ich, vor allem wichtig, dass man sehr transparent handelt, dass man das, was man tut, den Kindern auch erklärt. Und wir erleben, dass Kinder, die eben genau die Dinge auch erklärt bekommen, die da mitdenken und auch mitbestimmen können, Gerechtigkeit entwickeln, einen Gerechtigkeitssinn entwickeln.
Ein Aspekt von Gerechtigkeit sind ja die Kinderrechte. Jetzt gilt das deutsche Bildungssystem eher als ungerecht. Können Kinderrechte da weiterhelfen?
Ja, Kinderrechte sind eben ein wunderbares Beispiel dafür, dass manche Dinge abgewogen werden müssen. Dass Gerechtigkeit immer auch eine Frage der Perspektive ist. Wir haben zum Beispiel, wenn Kinder hören, sie haben ein Recht auf Bildung, dann sagen sie, ja, was soll ich denn da ein Recht haben? Das ist doch eher eine lästige Pflicht. Wenn sie dann aber darüber nachdenken, sagen sie, ja nun gut, andere Kinder haben das nicht und vielleicht ist es ja auch wichtig für mich und es kommt ja auch darauf an, wie ich mich da selbst da einbringe. Das sind eben wichtige Gedanken, die Kinderrechte vermitteln können. Auch in der Abwägung, es gibt ein Recht auf Freizeit und dann sagen Kinder, okay, ja, ich will aber auch spielen, ich will auch das Recht verwirklichen. Also das, in den Kinderrechten stecken ganz viele Abwägungsprozesse, die beim Thema Gerechtigkeit von Bedeutung sind.
Haben Sie Erfahrung, wie Kinderrechte in der Schule zum Einsatz kommen können?
Ja, tatsächlich genau, indem man diese, man nennt das ja fachlich dann Dilemmasituationen, mit Kindern auch bespricht. Und das Schöne ist, ich habe das selber, ich habe auch schon an der Schule gearbeitet und habe das selber immer mit Leidenschaft umgesetzt, dass man gar nicht viel tun muss. Man muss Kindern nur eine Situation darstellen und sich zurückziehen und dann gucken, was passiert. Wenn man Kinder sagt, deine Mama sagt, du sollst Hausaufgaben machen, du selber willst gerne spielen gehen und oder sag mal so rum, die Mama sagt, du sollst den Abwasch machen, die Lehrerin sagt, du sollst die Hausaufgaben machen und deine Freundin sagt, du sollst mit ihr spielen. Dann spielen in allen drei Feldern Kinderrechte eine Rolle. Na, das Recht auf Bildung, das Recht auch sozusagen der Eltern auf die Unterstützung im Haushalt und auch das Recht auf Freizeit. Und dann kann man mal gucken, wie die Kinder damit umgehen. Und sie finden überraschende Antworten. Sie sagen dann beispielsweise, ja, alle drei Rechte sind wichtig und vielleicht nicht immer gleichzeitig. Es kommt darauf an, dass aber kein Recht immer nur einseitig umgesetzt wird. Und das sind dann genau die Momente, wo man dann daneben steht und sich freut, weil Kinder genau eine Abwägung treffen, die ihnen noch im Leben viel helfen wird.
Sie haben sich früher mal für das Recht auf Spiel ausgesprochen. Kann das Recht auf Spiel dabei helfen, diesen Gerechtigkeitssinn zu entwickeln?
Ja, das Spielen ist ja erstmal das Tolle beim Spielen ist ja, dass es oft frei von erwachsener Aufsicht stattfindet. Und das ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass wir in einer industrialisierten Welt für Kinder überhaupt noch Freiräume ohne Erwachsene vorhanden sind. Die sind aber ganz wichtig, weil sie dort ihre eigenen Regeln ausfechten müssen. Und da geht es nicht immer gerecht zu. Da ist es dann manchmal so, dass der Stärkere sagt, das war jetzt aber, ist jetzt aber mein Ball und nicht deiner. Und nicht unbedingt, sagt, naja, wir können uns den auch teilen. Du kannst zuerst spielen und ich dann danach. Und dann, gibt es aber den Moment, wo man auch in Gruppen dahin kommt und sagt, das geht so nicht, dass immer einer den Ball bekommt. Wir müssen es uns überlegen, dass wir auch miteinander spielen. Und Kinder entwerfen dann selber ihre eigenen Regeln. Und das ist etwas, wo ich sage, wo das Spiel etwas leistet für unsere Demokratie, für unsere, für die auch, für, na, für das notwendige Gerechtigkeitsempfinden, was ein pädagogischer Rahmen oftmals gar nicht leisten kann, nämlich dass Kinder selber ein Verständnis für Regeln entwickeln.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Das verstehe ich so, dass es wichtig ist, dass die Erwachsenen nicht zu vorschnell ihre Regeln vorgeben, sondern dass erstmal die Notwendigkeit überhaupt entstehen muss, dass Kinder sich Regeln überlegen. Ich will Ihnen eine Situation erzählen, als meine Kinder klein waren. Da haben die sich manchmal, also zum Beispiel 4 und 6, da haben die sich manchmal um ein Auto oder um eine Sache gestritten, und zwar heftig. Und dann habe ich es manchmal so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich sammle das Auto ein und ihr könnt mal versuchen, das zu regeln. Und wenn ihr es geregelt habt, dann kommt ihr zu mir und sagt, wie ihr es jetzt machen wollt. Also ich wollte nicht ihnen die Lösung vorweggeben, sondern ich wollte, dass sie mal eine eigene Lösung finden. Meinen Sie das?
Ja, wir machen das viel zu wenig, dass wir Kinder auch selber Regeln entwickeln lassen. Ich denke, vieles, was auch in Schulen, in Kindertagesstätten gemacht wird, dass man sozusagen die Hausordnung als gegeben, als Vorschrift den Kindern vorsetzt, man vertut sich so viel. Weil vielleicht würden die Kinder nur 60, 70% von dieser Hausordnung selber entwickeln. Aber diese 60 und 70% sind viel mehr wert, weil man muss als Erwachsener sich kaum noch darum kümmern, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Man kann sich dann auf die restlichen 30% konzentrieren. So müssen wir immer alle 100% im Auge behalten, weil diejenigen, die etwas vorgesetzt bekommen, erstmal nicht unbedingt sagen, das ist für mich etwas, was ich auch akzeptiere, wenn der Lehrer oder die Pädagogin wegschaut.
Lässt sich wunderbar auf die Schule übertragen. Ich kenne viele Klassenräume, in denen Regeln hängen, die sehr nach Lehrerin oder Lehrer klingen. Wir wollen uns zuhören, keiner wird geschlagen, keiner wird ausgeschlossen. Klingt jetzt erstmal nicht so, und dann müssen es alle Kinder unterschreiben. Klingt jetzt aber erstmal nicht so, als hätten es die Kinder selber formuliert. Das ist also ein guter pädagogischer Tipp, wenn die Kinder ihre Regeln selber formulieren dürfen. Stehen Sie mehr dahinter und Sie haben gleichzeitig noch gelernt, wie man sowas aushandelt. Dafür braucht es ja auch ein Stück Empathie. Haben Sie Spiele oder Methoden in Ihrem Repertoire, in Ihrem Koffer, wie man diese Empathie und dieses Gerechtigkeitsempfinden, der andere hat ja auch Rechte, wie man das befördern kann?
Empathie entsteht durch die Möglichkeit, einen Perspektivwechsel herzustellen. Das heißt, eine Situation mir vorstellen zu können, wie sie für jemand anderes ist. Erstmal etwas, was Kinder auch im Spiel, im Sport erleben, weil sie selber sozusagen mal ein Bein gestellt bekommen haben und wissen, wie das für jemand anderes ist, wenn sie in dem ein Bein stellen. Und sie entwickeln dann darüber ein Verständnis, dass das für denjenigen, dem das so etwas passiert, nicht schön ist. Also man muss selber erleben, was es bedeutet, bestimmte ja, Benachteiligung, Barrieren, Diskriminierung auch zu bekommen und dann auch dafür einen ja, Perspektivwechsel herstellen zu können. Wir wissen ja auch, dass Kinder, die eben Vielfalt erleben, diesen Perspektivwechsel schneller herstellen können. Also, wie erlebe ich Vielfalt? Erstmal auch wieder, da sind wir wieder bei dem vorigen Thema, indem ich nicht sozusagen jede Situation sehr eng umfasst vorgesetzt bekomme, sondern auch erlebe, dass man etwas unterschiedlich machen kann, dass es auf eine Handlung auch unterschiedliche Sichtweisen gibt und die auch gehört zu werden. Ja, also das heißt, jeder sagt auch mal, wie er es machen würde. Und es gibt nicht immer diesen einen und richtigen Weg. Und wenn ich eben erlebe, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, im Leben zu handeln, dann entwickle ich auch dann für eine Handlung Empathie, die nicht meine ist. War jetzt ein bisschen vielleicht komplex, aber mir geht es eben darum zu sagen, lasst die Kinder doch auch unterschiedliche Erfahrungen machen, versucht nicht alles auch einzudämmen, was vielleicht gleich nach Ungerechtigkeit schreit oder was nach auch erstmal Erfahrungserweiterung der dient. Also das heißt, mehr zulassen, mehr Vielfalt Kinder erleben lassen. So, und sie beginnen dann eben diesen Perspektivwechsel herzustellen.
Danke. Meine Tochter war sehr bewandert in den Kinderrechten. Ihre Grundschullehrerin war da sehr aktiv und hat diese Kinderrechte intensiv behandelt im Unterricht. Und das hatte zur Folge, dass wir hier viele Diskussionen hatten, wo sie jetzt mitbestimmen darf und wo nicht. Was könnte denn im schulischen Rahmen ein Thema sein, bei dem Kinder mit abstimmen können oder wo sie entscheiden? Was können Sie sich da vorstellen?
Es gibt erstmal natürlich, das ist ja auch sehr üblich mittlerweile an Schulen, dort, wo es um die Ausgestaltung von Räumen geht, von Gemeinschaftsräumen, dass Kinder und Jugendliche mitbestimmen, der Schulhof, aber auch natürlich, dass, wenn es das gibt, die Schulkantine, das Essen, die Gemeinschaftsräume, die Klassenzimmer. Leider hört es aber dann dabei oft auf und das sollte es eben nicht, denn im Idealfall geht es auch um Unterrichtsinhalte, weil es ist vielleicht ja nicht immer wichtig, dass Kinder oder es ist nicht immer richtig, dass Kinder jetzt entscheiden, ob Gedichte jetzt im Unterricht stattfinden oder nicht, aber sie können zumindest entscheiden, welches Gedicht sie lernen möchten. Sie können entscheiden, welche Bücher sie lernen möchten und sie können natürlich auch viel stärker partizipieren, indem man ihnen zulässt, auch Gedichte unterschiedlich zu bearbeiten. Ja, also nicht immer muss es sozusagen das Auswendiglernen sein. Na, vielleicht jemand anders mag es lieber rezitieren oder vorsingen oder wie auch immer. Aber den Kindern auch Möglichkeiten geben, in dem, was man ihnen anbietet. Und im Idealfall ist es dann sogar so, dass die ganze Schulentwicklung gemeinsam mit den Kindern betrieben wird. Was sind die Ziele, für die unsere Schule steht? Viele Schulen haben besondere Ziele, die Nachhaltigkeit oder ähnliches. Und solche Dinge kann und sollte man mit den Kindern entwickeln und sie ihnen nicht vorsetzen.
Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man zu einer Entscheidung finden kann und wie man auch abstimmt oder was man abstimmt. Wie lernt man denn, gut abzustimmen und hinterher sich vielleicht auch dem Ergebnis anzupassen, auch wenn es nicht die eigene Wunschvorstellung war?
Dazu habe ich, fällt mir spontan etwas ein, weil es mich so beeindruckt hat, weil es einfach nochmal eine ganz andere Form ist, die uns auch einfach nicht so geläufig ist, die aber auch zeigt, man darf ja auch kreativ denken. Wir als Deutsches Kindeswerk unterstützen Kinder- und Jugendparlamente und wir haben uns angeschaut, wie das in anderen Ländern funktioniert. Und in Indien funktionieren die Kinder- und Jugendparlamente ganz anders. Bei uns gibt es Abstimmung wie bei den Erwachsenen. Da gibt es eine Vorlage und dann wird die Hand gehoben, so wie man das ordentlich in Deutschland macht. Und dann entscheidet die Mehrheit, was getan wird. In Indien funktionieren die Kinderparlamente nach einem soziokratischen Prinzip. Das heißt, es gibt gar nicht die Frage, ob es für irgendetwas Mehrheiten gibt, sondern diejenigen, die etwas machen wollen, die etwas verändern wollen, schließen sich zusammen und übernehmen Verantwortung. Die Aufgabe derer, die dann etwas weitertragen auf höhere Ebenen, ist nicht darüber abzustimmen, ob das gut oder richtig ist, sondern das, was sozusagen an der Basis entwickelt wird, zu vermitteln. Und das zeigt, also es lohnt sich auch hier, na, was sind wir schließlich der Kreis, auf die Vielfalt zu gucken, auch zu schauen, was ist möglich. Ist das eine Abstimmungsform oder eine Vorgehensform, die uns hilft oder nicht? Entscheiden wir vielleicht doch lieber nach einem Konsensprinzip oder entscheiden wir, weil es uns zu kompliziert ist, doch lieber nach Mehrheitsprinzip. Wichtig ist aber, dass man weiß, es gibt nicht nur die eine Möglichkeit und es gibt andere Möglichkeiten zu Entscheidungen zu kommen. Vielleicht ja auch manchmal, dass man die Entscheidung einer Minderheit berücksichtigt. Das ist dann natürlich aber eine sehr hohe Form der Entscheidungsfindung, die vielleicht ganz am Ende steht.
Also wir haben das Veto-Prinzip, das Mehrheitsprinzip, das Konsensieren, was ja nach soziokratischen Vorgaben auch mehr Einzug hält an deutschen Schulen. Wen das interessiert, das können wir vielleicht entsprechend verlinken zum Podcast. Ich möchte noch mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Ein Punkt, bei dem Bildung nicht gerecht ist, ist der Punkt Kinderarmut. Bildung sollte doch frei sein. Warum ist Armut immer noch so ausschlaggebend für Bildungserfolg, also in dem Fall als großen Begriff gefasst, nicht nur die guten Noten?
Weil wir Armut nicht in seinen Dimensionen wahrnehmen, das Thema. Das heißt, Armut, hier geht es nicht nur um eine materielle Seite, die natürlich auch auf die Bildung Einfluss hat. Es ist maßgeblich, ob Kinder teilnehmen können an Klassenfahrten, ob sie sich in der Oberstufe einen besonderen Taschenrechner leisten können oder nicht. Vielleicht sogar ihre Eltern entscheiden, lass uns bitte nicht die gymnasiale Oberstufe wählen, weil die ist zu teuer. Das ist durchaus, das mag etwas fernklingen, aber das ist für viele Eltern tatsächlich eine Frage des Geldes. Das ist aber nur eine Seite. Die andere Seite ist ja auch, dass Armut den Kindern ein Gefühl gibt, sie finden nicht, oder ihre Eltern und Familie findet in der Gesellschaft nicht die Anerkennung, die andere finden. Dieses gängige Vorurteil, arme Familien nutzen den Staat aus, das bekommen auch die Kinder mit. Und das macht etwas mit ihnen. Und das macht etwas mit ihrem Selbstwert und Selbstbewusstsein, das sie oft natürlich gerne auch überspielen, ja, und vielleicht besonders stark auftreten wollen. Diese Stärke ist aber oftmals nur vordergründig. Jedenfalls drückt sie sich nicht in einem sozusagen auch Akzeptanz von Bildung aus. Aber es ist nicht so, dass sie grundsätzlich nicht sich nicht sozusagen in Schule einfinden wollen, sondern dass sie oftmals auch durch solche Prozesse zu abgelenkt sind. Und es hat etwas zu tun mit dem Thema Gesundheit. Es ist manchmal viel einfacher, als wir denken, wenn ich kein Frühstück bekommen habe. Und wenn ich bis 11 Uhr auch nicht mal etwas getrunken habe, werde ich um 11:30 nicht mehr aufnahmefähig sein und werde dann auch nicht in der Lage sein, in irgendeiner Weise dem Unterricht zu folgen. Also wir haben unterschiedlichste Faktoren und wir müssen eben von allen Seiten ran. Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, sich gesund zu ernähren und wenn es eben am Morgen nur auch mit Obst und etwas zu trinken ist. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Diskriminierung von Armut auch aufhört. Und wir müssen eben auch dafür sorgen, dass Familien selbst in der Lage sind, Kindern einen Mindestbedarf, wie zum Beispiel die Teilnahme an Klassenfahrten, ihren Kindern auch zu ermöglichen.
Dass das nicht wenige Kinder sind, das habe ich gerade noch mal recherchiert. 3 Millionen Kinder in Deutschland, fast jeder fünfte Haushalt ist betroffen. Mal ganz praktisch, könnte ein gemeinsames Schulfrühstück, ein Klassenfrühstück da Abhilfe schaffen? Also wenn das sozusagen stärker institutionalisiert wird, in Schulen gemeinsam zu frühstücken, wäre das ein Ansatz?
Ja, auf jeden Fall ist das ein Ansatz, auch ein Ansatz in vielfältiger Weise, weil er natürlich auch hilft, soziale Kompetenzen zu entwickeln. Und wir brauchen eben viel mehr Gelegenheiten für Gemeinschaft. Und ich, wenn Kinder gerne in die Schule gehen, dann tun sie es vor allem, weil sie sich in der Gemeinschaft wohlfühlen. Da muss die Lehrerin gar nicht. Die ist auch wichtig als Bezugsperson, aber auch die anderen Kinder sind wichtig. Und die sind aber nur dann wichtig, wenn ich sie auch erleben kann. Und das ist in manchen Klassensituationen gar nicht so gut möglich, wie zum Beispiel bei einem Schulfrühstück, bei einem gemeinsamen.
Dann nehmen wir das als Schlusswort, das Schulfrühstück, genauso wie andere Entscheidungsfindungsprozesse, andere Verfahren, genauso wie Spielen als Spiel, als Übungsraum für Regeln, die man aushandeln muss und wo sich vielleicht die Erwachsenen gar nicht so doll einmischen. Vielen Dank, Herr Hofmann.
Danke, Ihnen.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.